Dass ich hier vorne als Prediger stehe, sonst mache ich Musik. Aber ich freue mich, dass ich euch heute etwas weitergeben kann, was mir sehr wichtig geworden ist in letzter Zeit. Und zwar im letzten halben Jahr konnte ich aufatmen, weil ich endlich wieder Fußball schauen konnte, ohne ein gewisses komisches Gefühl dabei zu haben. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit identifizieren könnt. Ich werde es gleich erklären, was genau ich damit meine. Und zwar, ich habe es irgendwie in den letzten Monaten und Jahren immer gehasst, Fußball zu gucken, wenn die deutsche Nationalmannschaft Fußball gespielt hat. Bei der Europameisterschaft, bei der Weltmeisterschaft, schon seit Jahren ging das so, wenn mich Leute eingeladen haben, immer irgendwann am Spiel gab es einen Punkt, wo der Moderator was gesagt hat. Das hat mich geärgert. Dann habe ich erstmal irgendwie darüber nachgedacht und da war ich frustriert und habe gesagt, so richtig genießen kann ich dieses Fußballspiel jetzt nicht. Und zwar, der Grund ist Philipp Lahm. Philipp Lahm ist der gleiche Jahrgang wie ich. Philipp Lahm hat als kleiner Junge angefangen, Fußball zu spielen. Ich habe als kleiner Junge angefangen, Fußball zu spielen im Fußballverein hier in Lichterfelde. VfB Lichterfelde hieß der damals noch. Dann bin ich gewechselt zu Hertha Zehlendorf und ich dachte, da wird meine Karriere starten. Da kam auch Christian Ziege aus dem Verein und andere Größen, Thomas Hessler und andere Leute waren bei Hertha Zehlendorf. Genau, und ich dachte, das ist mein Weg, so muss ich das machen und genau, das ist der richtige Weg. Und dann erinnere ich mich, wenn ich jetzt heute Fußball schaue, erinnere ich mich genau an diese Situation. Warum hat der Sack das geschafft? 84er Jahrgang und ich habe es nicht geschafft. Und dann fangen an, die Gedanken zu kreisen. Ja, dann geht es darum, war ich nicht gut genug? War ich einfach nicht talentiert genug? Habe ich nicht genug trainiert? Woran lag das? Oder war es doch der falsche Verein? Waren da irgendwie nicht die richtigen Leute, die mich gefördert haben, die mich weitergebracht haben? Was dann letztendlich der Punkt ist, was ich mir sage, ist, die Gemeinde ist schuld. Und zwar Sonntagvormittag, also ich war dann irgendwann in der B-Jugend und in der B-Jugend sind die Spiele immer sonntagvormittags und damals dachte ich, dass das so sein muss, dass man als frommer Christ quasi ausdrückt, dass Gott an erster Stelle ist, wenn man in den Gottesdienst geht und nicht bei den Fußballspielen mitmacht. Also habe ich jetzt den Grund gefunden, es sollte einfach nicht sein, die Gemeinde ist schuld. Heute würde ich das ein bisschen anders sehen bei meinen Kindern und so weiter, aber damals war das einfach so, es gab den Film Die Stunde des Siegers oder so, die hat mich mitgeprägt, da geht es auch darum, dass man am Feiertag, am Sonntag nicht laufen soll und so weiter. Das war irgendwie damals, was so meine Entscheidung mitgeprägt hat. Nichtsdestotrotz, wenn ich heute Fußball geschaut habe, bis vor einem halben Jahr, da habe ich mich immer geärgert, jetzt weiß ich, Philipp Lahm spielt auch nicht mehr Fußball, gleichzeitig er sitzt wahrscheinlich zu Hause im Morgenmantel und langweilt sich auch, das sage ich mir jetzt auch. Er isst Nutella und dann hat er auch aufgehört, Fußball zu spielen. Ich habe mich einfach gefragt, was ist das, wenn Leute ähnliche Grundvoraussetzungen haben, aber ihr Leben verläuft trotzdem vollkommen anders. Am Anfang kann man nicht sagen, das wird mal ein Fußballstar, das wird mal ein großer, was auch immer, XYZ. Und was ist das? Auch wenn am Anfang die Voraussetzungen gleich sind, was ist das, dass die Menschen so unterschiedliche Wege gehen lässt? Und mir ist ein Beispiel in der Bibel eingefallen, was heute nicht Predigttext ist, aber ich habe den Film Prinz von Ägypten gesehen, vielleicht habt ihr ihn auch gesehen, wo ganz kleiner Baby Mose gefunden wird und zusammen mit dem Pharao aufwächst. Beide haben die ideale Voraussetzung, haben die beste Ausbildung, die es im Land gibt. Und beide Leben verlaufen völlig unterschiedlich. Und je nachdem, wann man auf ihr Leben schaut, in ihr Lebensabschnitt, kommt man auf unterschiedliche Bewertungen. Es gibt einen Moment, wo der Pharao, der junge Pharao, der gleichzeitig mit Mose aufgewachsen ist, wo er an der Stelle ist, wo er die Macht hat, wo er wirklich alles Geld hat. Und Mose, der ist in der Wüste ganz alleine, weil er jemand ermordet hat. Er ist ein Mörder und wollte irgendwie was Gutes bewegen und hat gesagt, da ist ein Vorgesetzter, der seinen Mitarbeiter schlecht behandelt und schlägt. Mose ist aus der Haut gefahren und hat den erschlagen und gehofft, leider ist er dabei gestorben, der Vorgesetzte, und hat gehofft, Mose hat gehofft, dass er nicht entdeckt wird, wurde aber entdeckt und musste dann in die Wüste fliehen. Und an dem Punkt ist Mose wirklich ganz am Ende. Und der Pharao ist quasi ganz oben, hat alles, hat alle Macht, kann entscheiden. Und wenn man wirklich da nur schaut, da ist das Leben zu Ende, dann sagt man, okay, wie konnte das dazu kommen, dass der eine wirklich so ganz am Boden ist und der andere hat wirklich alles erreicht? Und das begegnet uns auch heute. Ja, jetzt, wenn man die Geschichte weiterliest von Mose, weiß man natürlich, es ist noch ganz anders weitergegangen und ganz anders ausgegangen. Aber worauf ich hinaus möchte ist, dass es vielleicht nicht das, was unsere Herkunftsfamilie ist oder was die Umstände sind, ist das Entscheidende, sondern was unsere Entscheidungen sind, wie wir uns in gewissen Situationen entscheiden. Natürlich spielen die Umstände auch noch eine Rolle dabei, aber es geht auch um mehr, es geht um unsere Entscheidungen. Lasst uns mal lesen den Bibeltext, worum es heute geht, und zwar Lukas 19, Vers 11 bis 27. Und als ich den Text gelesen habe, dachte ich, du hast die Geschichte so oft gehört, aber irgendwas ist komisch. Irgendwie kommt die mir komisch vor. Irgendwie habe ich sie immer anders in Erinnerung. Und ja, lasst uns einfach mal lesen, vielleicht fällt euch das auch auf. Lukas 19, Vers 11. Die Menge hörte Jesus zu. Und er erzählte ihnen ein Gleichnis, denn da er nahe bei Jerusalem war, glaubte sie, dass das Reich Gottes nun anbrechen würde. Er sagte, ein vornehmer Mann wurde in ein fernes Land gerufen, um dort zum König gekrönt zu werden. Danach wollte er wieder zurückkehren. Vor seiner Abreise rief er 10 Diener zu sich und gab ihnen 10 Pfund Silber, mit denen sie in seiner Abwesenheit handeln sollten. Aber sein Volk hasste ihn und sandte ihm eine Abordnung nach, um ihm sagen zu lassen, dass sie ihn nicht zum König haben wollten. Als er zurückkam, ließ der König die Diener kommen, denen er das Geld gegeben hatte. Er wollte erfahren, was sie mit dem Geld angefangen und welche Erträge sie erzielt hatten. Der erste Diener berichtete, Herr, ich habe die ursprünglichen Diener. Du warst mit dem wenigen treu, das ich dir anvertraut habe. Deshalb werde ich dich zur Belohnung als Statthalter über 10 Städte setzen. Der nächste Diener meldete, Herr, ich habe das Fünffache des ursprünglichen Betrags erwirtschaftet. Gut gemacht, sagte der König. Du kannst Statthalter über 5 Städte sein. Der dritte Diener aber übergab ihm nur die ursprüngliche Summe und erklärte, ich habe es versteckt und sicher aufbewahrt. Ich hatte Angst, weil du so ein strenger Mann bist. Nun, du nimmst, was dir nicht gehört und erntest, was du nicht gesät hast. Du schlechter Diener, fuhr der König ihn an, streng soll ich sein, wenn du mich so gut kanntest und wusstest, wie streng ich bin, warum hast du das Geld dann nicht auf eine Bank gebracht, damit ich wenigstens Zinsen erhalten hätte? Darauf wandte der König sich an die Umstehenden und befahl, nehmt diesen Diener das Geld ab und gebt es dem, der seinen Anteil verzehnfacht hat. Aber, Herr, wandten sie ein, dieser Diener hat doch schon genug. Ja, entgegnete der König, aber denen, die ihren Anteil gut nutzen, wird noch mehr gegeben werden. Denen jedoch, die nicht treu damit umgehen, wird auch das Wenige, das sie haben, noch genommen werden. Und nun zu meinen Widersachern, ganz am Anfang der Geschichte, in dem Volk, die mich nicht zum König haben wollten. Führt sie herein und tötet sie vor meinen Augen. Das ist der Text, worum es geht. Und ich habe gedacht, irgendwas ist anders. Was ist hier anders? Und zwar, es gibt die Geschichte nochmal. Und zwar gibt es die Geschichte später in der Bibel an einem anderen Punkt. Das heißt für mich, ich werde die einfach mal vergleichen. Also, die Lukas-Geschichte, da gibt es 10 Diener, bei der Matthäus-Geschichte gibt es 3 Diener. In der Lukas-Geschichte geht es eigentlich auch nur um 3 Diener, aber es werden 10 Diener beschrieben. Dann im Lukas Evangelium bekommen die Diener alle die gleiche Summe. Im Matthäus-Evangelium bekommen die Diener unterschiedliche Summen, Talente. Also da heißt es Talente, hier heißt es Pfunde. Und es gibt hier bei Lukas eine Rahmengeschichte da außenrum mit dem König, der weggeht, oder mit dem Fürst, als der weggeht, um sich zum König krönen zu lassen. Und am Ende macht er seinen Widersachern einen Kopf kürzer. Das ist der Unterschied. Lest gerne zu Hause mal die Matthäus-Geschichte. Die ist kürzer, die ist weniger, die ist ein bisschen abgespeckter. Aber für mich war das so ein Aufmerken. Aha, Jesus hat anscheinend an verschiedenen Situationen ähnliche Geschichten, ähnliche Gleichnisse, ähnliche Beispiele genutzt, um irgendwas zu sagen. Und hier ist die Rahmenbedingung, hier ist quasi die Situation, dass Jesus kurz vor Jerusalem steht. Das haben wir am Anfang gelesen, denn er war nahe bei Jerusalem und die Leute außenrum glaubten, dass sein Reich nahe ist. Das hat Jesus anscheinend dazu bewegt, nochmal zu sagen, hey Leute, jetzt möchte ich euch sagen, was mir wichtig ist. Und zwar, der Fürst geht weg, um sich als König krönen zu lassen. Das war damals im zeitlichen Geschehen völlig üblich. Herodes war nicht mehr König, sein Sohn sollte als Nachfolger eingesetzt werden, hieß Archelaos. Und der ist nach Rom zum Kaiser gegangen, um sich als Nachfolger einsetzen zu lassen. Also die Leute damals kannten dieses Beispiel. Das hat auch Jesus genutzt, dieses Beispiel, und gesagt, Leute, es wird einen Fürsten demnächst, also es gibt einen Fürsten, der geht, verlässt euch quasi und lässt euch irgendwas hier und wird dann zu seinem Vorgesetzten, zur nächsthöheren Instanz gehen und dann später als König wieder zurückkommen und lässt euch in der Zeit was da und was ihr in der Zeit macht, das ist mir wichtig, darauf kommt es an. Und zwar schauen wir uns mal die Geschichte ein bisschen genauer an, um das einfach für visuelle Leute einfacher zu haben. Gibt es den König und es gibt die Diener. Eigentlich 10, das sind 10, klar. Und der gibt den Leuten viel mit. Pfunde. Und dann haben wir hier die vierte Gruppe von Menschen ist das Volk. Das Volk sind nicht die Diener. Das Volk ist nicht so eng an dem Fürsten, der sich zum König krönen lässt, dran. Das Volk wird beschrieben als, die kennen den König nicht und die schicken eine Delegation, um zu verhindern, dass der Fürst König wird. Sie wollen nicht, dass der als König wiederkommt und seine quasi Macht ausspielt oder was auch immer. Und anscheinend in der Geschichte hat der König auch nicht den besten Ruf oder weiß nicht, im Volk nicht, man weiß es nicht genau. Die Dienerschaft, da sind 2 Leute, die sich an das, was er gesagt hat, halten. Und es gibt einen, der sich nicht daran hält, der das quasi, der König gibt den Auftrag, macht was damit, was ich euch gegeben habe. Und anscheinend gibt es einen, der es nicht gemacht hat, der es einfach vergraben hat oder einen in die Schublade gesteckt hat und nichts damit gemacht hat. Aber ich habe mich gefragt, was sind die Dinge, was sind die Pfunde oder die Talente heutzutage? Was soll das uns sagen? Was heißt das für uns heutzutage? Was ist das, was der König uns hier lässt, damit wir was damit machen, damit wir das vermehren? Die einen, die nur die Matthäusstelle auslegen, sagen, es ist Geld. Es geht darum, dass wir das unser Geld vermehren und dass wir daraus mehr machen und dann sind wir ein guter Verwalter. Es gibt auch Leute, die nur die Lukas-Stelle sehen und sagen, okay, alle Leute haben gleich viel bekommen. Was ist das, was wir gleich viel bekommen haben? Und sagen, es ist das Wort Gottes, es ist das, was Jesus möchte, der Auftrag. Und da möchte ich einfach euch nochmal eure Kreativität erfragen, dass ihr kurz überlegt, was ist das, was hat Gott, was hat Jesus uns hier auf der Erde hinterlassen, womit wir sein Reich bauen können. Jetzt auch gerne abstrakt denken. Die ersten beiden Sachen habe ich schon verraten, das sind die ersten beiden leichtesten Sachen, aber ihr dürft gerne reinrufen, während ich das aufschreibe. Und dann sammeln wir mal die Dinge, was ist das, was Gott uns hier gegeben hat auf der Erde, um es gut für sein Reich einzusetzen. Ich schreibe einmal gerne lauter, ich habe Missionsbefehl gehört, ja. Geld und was war das andere? Evangelium, sein Wort, ne? Evangelium ist Missionsbefehl. Wort. Ja, was noch? Begabung. Genau, da kommen die Talente. Ja, sehr schön. Zeit haben wir geschenkt bekommen. Heiliger Geist. Menschen um uns herum. Familie haben wir bekommen. Oder Beziehungen generell. Haben wir uns nicht ausgesucht, manchmal die Familie. Vielleicht noch Wissen. Ja, Kreativität ist auch gut. Freier Wille, was meinst du damit? Okay. Selbst entscheiden. Mhm. Kreativität darin steckt auch das Schöpferische. Ne? Wir können irgendwas gestalten, irgendwas machen. Wir können Wert schöpfen. Es geht jetzt nicht nur in erster Linie um Kunst, sondern da geht es auch wieder vielleicht um Geld, dass wir mit dem, was wir tun, wir produzieren einen Mehrwert in der Gesellschaft mit anderen Leuten. Ob es jetzt unternehmerisch ist, ob das künstlerisch ist, genau. Vielleicht Wertschöpfung. Ja, fällt euch noch was ein? Ja. Und die dann weiter verfolgen und so? Ja. Ah. Gut. Schönheit, wow. So, jetzt ist voll. Mehr gibt's nicht. Genau. Vermögen, ne? Vermögen. Also ihr könnt da noch mehr Worte einsetzen, mehr Dinge einsetzen. Alles Dinge, die wir ja, haben, bekommen, von anderen irgendwie erlangen oder selber entwickeln über die Laufe der Zeit und dass wir damit etwas machen können, dass wir damit etwas gestalten können. Ja, also das ist das. Jetzt ist meine Frage, wer hat's richtig gemacht? Also wer von den Dienern, der Erste, der das verzehnfacht hat oder der es nichts damit gemacht hat, das ist eigentlich eine rhetorische Frage. Ihr könnt trotzdem mal zu eurem Sitznachbarn entweder eine 3 zeigen oder eine 1 zeigen. Wenn ihr meint, dass der Dritte es richtig gemacht hat, dann zeigt ihr mal zu eurem Sitznachbarn so. Wenn ihr meint, dass der Erste es richtig gemacht hat, dann macht ihr mal so zu eurem Sitznachbarn. Sehr gut, genau. Also alle sind wieder wach, das ist gut. Ich habe mir die Frage auch gestellt, was ist los mit dem dritten Diener? Also was können wir davon lernen, von der Situation, von der Geschichte? Der dritte Diener hat vielleicht hier die Masse gesehen, hat sich verunsichern lassen. Der dritte Diener hat gesehen, das Volk ist gegen den Fürsten und möchte verhindern, dass er zum König gekrönt wird, hat sich vielleicht mit diesen Leuten assoziiert. Man weiß es nicht genau, aber es könnte ein Grund sein. Oder er sagt hinterher am Ende des Textes, du bist ein strenger Mann. Vielleicht war der dritte Diener verunsichert, hatte Angst, hatte kein richtiges Vertrauen zu dem Fürsten, zu dem König, dass er es wirklich gut meint, dass er fair ist, ja, und deshalb einfach hat er nichts gemacht damit. Und er sagt, du erntest, wo du nicht gesät hast. Habe ich so zwei mögliche Interpretationen rausgehört. Du erntest, wo du nicht gesät hast, kann einmal rebellisch sein, ja, also du gibst mir hier was und du möchtest jetzt, dass ich das für dich vermehre und am Ende möchtest du das wieder einsammeln. Was habe ich davon, was soll das? Also dieses einmal dieses so ein bisschen pieksen, du machst, wieso soll ich was machen für dich und hab nichts davon. Oder das blockiert, habe ich aufgeschrieben, das könnte heißen, du bist doch ein allmächtiger König, du bist doch ein großer König. Für dich ist es doch eine Kleinigkeit, aus das Zeug zu verzehnfachen, verhundertfachen. Für dich ist alles möglich. Wieso soll ich meinen Finger krumm machen, wenn du doch sowieso alles kannst und die Macht hast und ja, erntest, wo du nicht sähst, einfach weil du es nicht nötig hast, und dann einfach quasi blockiert und sagt, egal was ich mache, es wird niemals so gut sein, dass es so gut ist, wie es der König selber machen könnte. Ja, und das könnte auch so eine Möglichkeit sein, Interpretation sein, warum der dritte Diener nicht aktiv geworden ist. Gottes Antwort auf den dritten Diener. Oder was sagt der, genau, nachdem der Diener gesagt hat, ich kann das alles nicht, du bist ein strenger Gott, du kannst sowieso alles und so weiter. Also hält eine richtige Rede, warum rechtfertigt sich, warum er es richtig gehandelt hat, warum er einfach nicht seinen Gewinn vermehrt hat. Der König sagt, der Gott sagt, ja, was willst du hier? Ich höre nur Mimimi. Nein. Die Antwort ist, du schlechter Diener, fuhr der König ihn an. Streng soll ich sein, wenn du mich so gut kanntest und wusstest, wie streng ich bin. Warum hast du das Geld dann nicht auf eine Bank gebracht, damit ich wenigstens Zinsen erhalten hätte? Darauf wandte der König sich an die Umstehenden und befahl, nehmt dem Diener das Geld weg, nehmt es ihm ab und gebt es dem, der seinen Anteil verzehnfacht hat. Also nehmt es dem weg und nicht verteilt das irgendwie gerecht unter allen anderen, unter den 7 anderen, die noch da rumstehen, von denen wir nichts wissen, sondern gebt es dem, der gezeigt hat, er kann das vervielfachen und damit gut umgehen. Das ist die Reaktion vom König, oder genau, vom König. Die ersten beiden Diener, wollen wir uns die nochmal anschauen. Also der dritte Diener, haben wir Überlegungen angestellt, was da die Ursache sein könnte, die Situation sein könnte. Die ersten beiden Diener, die hören auf den, oder so ist jetzt so formuliert an euch, hör auf den, der dir deine Pfunde zur Verfügung gestellt hat, höre nicht auf die Leute, die negative Stimmung machen. Also höre nicht auf das Volk, dass irgendwie sagt, der König ist doof, wir wollen ihn nicht und die ganze Zeit nur meckern und schlechte Stimmung machen, sondern sie hören auf den, der ihnen das tatsächlich gegeben hat. Also nicht auf irgendwelche andere Stimmen zu hören, sondern wenn du etwas bekommen hast von jemandem, dann hör auch auf denjenigen, der dir was gibt, was du damit machen sollst und versuch dich nicht von anderen Dingen irgendwie beeinflussen lassen. Und wir haben hier Beispiele gesehen, was das sein können. Ja, lass dich nicht von Meckerern abbringen, Gutes zu bewirken. Was wir mit unserer Zeit machen, vielleicht auch unser Beruf. Ja, was wir mit unserem Beruf machen. Es gibt Leute, die sich regelmäßig für die Gesellschaft einsetzen, um Gutes zu tun, hier irgendwie in der Gesellschaft was voranbringen wollen. Und die haben auch ständig mit Meckerern zu tun. Ja, und es gibt ein schönes Lied und ein schönes Video, was ich euch dazu zeigen möchte, wie man auch damit umgehen kann. Genau, also wieder den Ernst annehmen. Ja. Genau, So kann man damit umgehen. Also sie haben es irgendwie geschafft. Es gibt Leute, die es geschafft haben, sich nicht abbringen zu lassen von Dingen, einfach wirklich ihren Beitrag zu leisten, was Gutes zu tun, dabei Spaß zu haben. Und dieses Lied heißt inhaltlich, egal was die Leute sagen, die dir Hass entgegenbringen, die einfach reden, die Schlechtes einfach ja, dich schlecht beeinflussen, du schüttelst es einfach ab, schüttel es einfach ab, mach dein Ding weiter. Das ist die Aussage von dem Lied. Und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Einstellung, dass man einfach, ja, das, was andere denken, nicht unbedingt das ist, wovon man sich beeinflussen sollte. Gerade auch, wenn man was Neues starten möchte und überlegt, okay, ich habe hier was von meinem Schöpfer, von meinem König bekommen, einen Auftrag bekommen und jetzt fange ich an, wie will ich das umsetzen? Und dann kommt man auch schnell in die Situation, ja, dass man schnell sich mit Leuten abgibt, die das wieder klein machen. Hier habe ich das Zitat gefunden, alle sagten, das sei nicht möglich, dann kam einer, der das nicht wusste und machte es einfach. Also wenn du den Eindruck hast, dass der König dir etwas gibt und alle anderen sagen, das geht doch gar nicht, kann es auch vielleicht auch sein, dass es dran ist, dass du das machst, auch wenn andere Leute nicht die Erfahrung gemacht haben, auch wenn andere Leute das nicht in ihrem Erfahrungshorizont ist oder was auch immer. Es geht nicht darum, was ich gleichzeitig sagen will, dass alles, was andere Leute sagen, falsch ist. Ich glaube, da kann man auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Gerade was Gemeinschaft und Gemeinde und Life-Groups angeht, da ist es wichtig, da möchte Gott auch, dass wir uns gegenseitig quasi korrigieren, dass wir uns helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und gerade, ja, die Entscheidungen, die von Gott sind, gemeinsam voranzubringen, gemeinsam zu tragen. Und da geht es nicht darum, als Individuum einfach seinen Stiefel durchzuziehen und weiterzugehen, sondern das ja einfach in Gemeinschaft zu tun. Da ist die Bibel auch sehr klar dazu. So, meine Pfunde. Was ich denke, jetzt geht es darum nicht, was andere denken, sondern es geht darum, was ich denke. Was sind die Dinge, die mich möglicherweise abhalten könnten, aktiv zu werden oder die mich irgendwie runterziehen könnten? Und zwar, das ist eine Lüge, kann man sagen, oder ein Glaube, den viele von uns haben, ist, dass meine Pfunde gehören mir. Das, was ich mir quasi erarbeitet habe, schwer, das gehört mir. Aber ich kann meine Oma zum Beispiel zitieren, die immer gesagt hat, mach mal die Augen zu, dann siehst du, was dir gehört. Ja, also, oder es gibt den Spruch, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ja, so wie wir auf die Erde gekommen sind, so werden wir die Erde auch wieder verlassen. Und die Frage ist, was wir in der Zwischenzeit machen mit dem, was Gott uns gegeben hat. Also es ist nicht meins. Es hat immer den Ursprung, ich bekomme immer irgendetwas von jemand anderem oder der hat es von jemand anderem bekommen. Und wenn wir diese Kette immer weitergehen, dann landen wir bei Gott. Ja, und Gott hat letztendlich alles möglich gemacht, hat alles gegeben. Die zweite Sache, bei mir sehr, sehr verbreitet, der Gedanke, hätte ich doch nur etwas anderes oder hätte ich doch nur mehr oder unter besseren Umständen würde ich das auch haben und können. Unter besseren Umständen würde ich Fußballstar sein, könnte zu Hause mit meinem Nutella-Brot sitzen und mein Geld ausgeben. Nein, ja, das sind so eine Gedanken, die nicht hilfreich sind, die destruktiv sind. Hätte ich doch nur, ich habe nicht so viel Geld, ja, alle anderen haben so viel Geld, ich kann nichts machen mit meinem Geld. Ich habe keine Familie. Warum? Alle anderen haben Familie. Ich brauche Familie, um wirklich das umsetzen zu können, was Gott von meinem Leben möchte. Ich habe nicht die gleichen Begabungen wie XYZ, deshalb kann ich nicht, hätte ich doch. Und ich komme niemals ins Aktivwerden. Ich bleibe immer in dieser hätte, wäre, könnte und müsste doch Welt und bleibe passiv, werde nicht aktiv. Und das ist, glaube ich, ein hinderlicher Gedanke. Das ist etwas, was eine Lüge ist, dass du nichts hast und du schaust auf das, was du nicht hast, sondern du schaust auf das, was, oder du solltest schauen auf das, was du hast. Du sollst dich nicht mit anderen vergleichen, mit den Umständen, was auch immer ist. Du kannst Äpfel und Birnen vergleichen, du kannst es auch lassen. Ja, du schaust auf dein Leben und sagst, Gott, was hast du mir gegeben? Was ist das, was ich hier habe? Und wir haben hier extrem viele Beispiele, was es sein kann, was Gott uns gegeben hat. Womit wir gestalten können, was wir, ja, was wir einfach einsetzen sollen und können. Überleg doch einfach einmal schon so, was ist das bei mir? ja, hätte ich doch nur, wenn ihr euch diese Dinge anschaut, was ist das? Ein letztes und drittes Beispiel, was, oder genau, noch dazu, Moment, genau, dazu noch eine Sache, und zwar, wenn ich diese Gedankengänge hätte ich doch und würde und müsste doch, wenn ich das weiter verfolge, dann komme ich immer mehr, also wenn ich die Sünde oder den Gedanken dahinter versuche zu verstehen oder nachzugehen, komme ich eigentlich genau zu der ersten Sünde, die die Menschheit jemals begangen hat. Und zwar gibt es zwei Lügen oder Grundfragen, die darin enthalten sind. Erstens, meint es Gott wirklich gut mit mir? Ja, das ist die erste. Meint es Gott wirklich gut mit mir? Und hat er das wirklich gesagt oder meint er es wirklich gut? Die Frage hat die Schlange Eva gestellt und das Anliegen, ich will sein wie Gott. Ich will die Kontrolle haben. Und was euch vielleicht hilft dabei und was mir dabei hilft, ich predige mir das auch, ist, dass ich einfach mir meiner Rolle bewusst werde und weiß, was Gottes Rolle ist. Das, was Gott mir gegeben hat, damit ich damit gestalte, damit ich das vermehre, das ist das, was meine Aufgabe ist, was meine Rolle ist. Das, was Gott mir nicht als Verantwortung gegeben hat, ist auch nicht meine Verantwortung, auch nicht meine Rolle. Es ist nicht meine Verantwortung, so zu sein wie XYZ, da zu sein wie XYZ, sondern es ist meine Aufgabe. Und die Umstände zu ändern, die ich nicht ändern kann, das ist nicht meine Verantwortung, auch nicht meine Rolle, sondern das ist Gottes Rolle und Gottes Verantwortung. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Schlüssel, das sich wieder bewusst zu machen. Was ist meine Aufgabe? Was ist in meinem Einflussgebiet, in meinem Gebiet, was ich gestalten kann? Und was ist es nicht? Und was kann ich Gott abgeben, in Gottes Verantwortung wieder zurückgeben? Und da hilft mir dieses Gebet ganz gut. Gott, hilf mir, gib mir Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich glaube, darin liegt ein wichtiger Schlüssel, dass wir dahin kommen, in die Aktivität reinkommen und genau wissen, was ist das, was Gott mir gegeben hat, womit ich gestalten kann und wo meine Aufgabe ist. Ja, es gibt die Dinge, die wir innerlich haben. Es gibt äußere Dinge, da haben wir gerade drüber gesprochen, die äußeren Umstände, was die anderen Leute sagen, lass dich nicht von den anderen Leuten beeinflussen und schau, was in dir, was deine inneren Dialoge sind, was du dir selber sagst oder eine Stimme in dir selber sagt und dann mach an der richtigen Stelle Schluss. Das dritte ist, was noch ein Beispiel ist, was auch ähnlich zu dem dritten Diener ist, ist, ich schaffe das sowieso nicht, egal wie sehr ich mich anstrenge, ich werde sowieso bestraft. Das ist so eine das begegnet mir häufig, wenn ich mit Leuten im Coaching bin, wenn Leute strenge Väter haben. Deshalb möchte ich heute strenge Väter ansprechen. Und zwar ist das, wenn dein Erziehungsstil so ist, dass du dein Kind so weit bringen möchtest, immer über sich hinauszuwachsen und dem Kind immer was gibst, was es nicht kann, also immer wieder die Erfahrung geben lässt, ich bin nicht gut genug, ich schaffe das sowieso nicht, immer ein Stückchen überfordern, dann kann das dabei rauskommen. Es ist gut, die Leute an ihre Grenzen zu bringen, die Kinder an die Grenzen zu bringen, aber es kann auch nach hinten losgehen. Also das Herausfordern und Fördern gleichzeitig mit einem gesunden Ansporn und nicht, du bist schlecht, du kannst sowieso nichts, egal wo du dich anstrengst, es kommt sowieso nichts bei raus, was würdig ist, damit du meine Anerkennung bekommst. Und dieses Bild übertragen wir für uns selber, vielleicht unbewusst, vielleicht haben wir auch so ein Gottesbild, so wie der dritte Diener, der gesagt hat, egal was ich mache, es wird sowieso niemals so deinen Ansprüchen, deiner Perfektheit genügen, deshalb mache ich nichts. Ja, und das ist extrem hinderlich und das ist ungesund und damit sollte am besten Schluss sein. Also wenn du jemand bist, der dir das sagt, der sich das selber sagt, dann hör auf damit. Bitte Gott zu sagen, dass er dir das zeigt in den richtigen Momenten und ja, sag einfach, ist Schluss damit. Man kann auch auf der anderen Seite wieder vom Pferd fallen. Millennials, die typische Generation, die sagt nicht, ich schaffe das sowieso nicht, sondern Millennials sagen, ich schaffe alles. Ich wurde als kleines Kind für alles gelobt, für jeden kleinen Pups, den ich gemacht habe und habe nie was wirklich selber erarbeiten müssen. Das ist damit auch nicht gemeint, ja, sondern so ein Zwischending dazwischen. Also ich versuche das jetzt so ein bisschen zu verallgemeinern. Ja, es gibt diese Generation, die halt mit sehr streng autoritär aufgewachsen ist und dann die Generation, die eher sehr locker aufgewachsen ist und beide haben irgendwie irgendwelche Tendenzen, die sie sich innerlich sagen, wenn es darum geht, aktiv zu werden. Die einen sagen, egal, es wird gut, ich mache das, ich kann das, so die Millennial-Generation und die andere Generation, die eher sagt, okay, egal, was ich mache, vielleicht sollte ich doch lieber bei der Sicherheit bleiben, das, was ich kann und so weiter. Ja, es kann eine Sache sein, es muss nicht immer so sein, aber überlegt doch mal, in welche Richtung ihr vielleicht tendiert, wenn es darum geht, ich habe etwas bekommen, eine Aufgabe, eine Idee und ich möchte damit gestalten. Was ist das Erste, was euch da in den Kopf kommt? Das waren so drei Beispiele von inneren Dialogen, die wir haben, wenn es darum geht, aktiv zu werden und mit dem zu gestalten, was wir haben. Und jetzt ist es Zeit zu sagen, okay, ich möchte das, was ich habe, gut einsetzen und ich möchte einer von den ersten Dienern sein. Ich möchte nicht der dritte Diener sein. Ich möchte irgendetwas ändern. Wie kann ich was ändern? Wie kann ich ja so werden, dass am Ende Gott sagt, du bist ein guter Verwalter mit dem, was ich dir gegeben habe? Veränderung beginnt, indem du eine Entscheidung triffst und sie nicht für dich behältst, sondern nach außen trägst. Das macht die Wahrscheinlichkeit, dass du erfolgreich bist mit dieser Veränderung besonders oder mehr wahrscheinlich. Wenn du jetzt hier heute sitzt und sagst, okay, das ist eigentlich diese Sache und eigentlich müsste man da mal ran und müsste man was verändern und jetzt ist die Predigt gleich vorbei, der Gottesdienst ist vorbei, wir gehen nach hinten, trinken Kaffee, reden über irgendwas anderes, wird nicht viel passieren. Du hast so gesagt, okay, es wäre mal dran, man könnte mal was machen, aber es wird keine wirkliche Veränderung passieren. Wenn du diese Reich-Gottes-Perspektive einnehmen möchtest und diese Reich-Gottes-Perspektive hast, dann fang an, darüber zu reden. Das, was in bei dir passiert, das nach außen zu tragen und mit Leuten zu teilen, wo du meinst, die können damit richtig gut umgehen und die meinen es gut. Das sind nicht so eine Meckerer, so eine Leute, die den König nicht kennen, seine Güte nicht wissen, wie gut der König ist, sondern ja, das sind Leute, die weiterbringen wollen und gemeinsam dich darin unterstützen wollen, da eine Veränderung anzugehen. Veränderung geschieht, indem du sie umsetzt, also nicht nur in der Theorie in deinem Kopf behältst und eine Veränderung ist letztendlich erfolgreich, wenn sie zur Gewohnheit wird. Aber alles fängt an immer mit dem ersten Schritt. Und das ist meine Einladung für euch heute, dass ihr den ersten Schritt geht und dass ihr für euch eine Entscheidung trefft und einfach die Fragen auch beantwortet. Diese drei Fragen, ja. Diese Pfunde hat Gott mir zur Verfügung gestellt. Ja, schaut euch vielleicht nochmal diese Beispiele an. Was ist das? Was hat Gott dir zur Verfügung gestellt? Was spricht Gott vielleicht genau jetzt in diesem Moment dir ins Herz und sagst, okay, da passiert irgendwas. Irgendwas passiert gerade. Es resoniert mit mir und das ist etwas, wo ich dem mal nachgehen möchte. Was ist das, was Gott dir heute sagt, was er dir zur Verfügung gestellt hat und wo er möchte, dass du mehr daraus machst? Und das Zweite ist, was sind die Dinge, die dich davon abhalten wollen? Sind es äußere Umstände oder sind es innere Dinge, die du dir sagst? Irgendwelche Lügen, die du dir sagst? Und welchen Dingen möchtest du eine Ansage machen und sagen, so, damit ist jetzt Schluss, damit möchte ich jetzt aufhören. Ich habe dich identifiziert, ich weiß jetzt, wer du bist und genau, dass du mich auf den falschen Fuß erwischen kannst aber damit soll jetzt Schluss sein. Ja, eine Entscheidung zu treffen jetzt, ich möchte jetzt etwas anderes machen. Und dann als dritten Schritt, fang an, deine Pfunde auf diese Weise einzusetzen. Ja, du hast viel bekommen, du hast viel mitbekommen und das ist, glaube ich, nicht gut, wenn du dick wirst und passiv bist und auf der Couch sitzt, sondern wenn du was mit deinen Pfunden machst und gestaltest und sie einsetzt. Das ist mein Wunsch, das ist mein Gebet für jeden, für uns, für mich, ja, dass wir das finden, was Gott uns gegeben hat, wenn wir es gefunden haben, das mit voller Überzeugung einsetzen und das, was uns hindert, von außen und von innen identifizieren, in einer Live-Group, in einer Rooted-Gruppe aussprechen und gemeinsam dafür beten und dann genauso leben am Ende, wie Gott das für dich möchte. Das ist mein Wunsch für dich.